Ich lese uns den heutigen Predigttext. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Felder vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Ebenholz am Rahmen des Fensters. Fällt euch irgendwas auf? Also es hat noch keiner laut aufgeschrien, hat keiner empört gesagt: Ihr Lehre, das steht nicht in der Bibel. Ihr seid halt gut erzogene Schweizer, gell? Da ist man nicht so direkt, da fällt man nicht mit der Tür ins Haus, sondern da wartet man geduldig der Dinge, die da kommen sollen. Ist das nicht, also ich weiß nicht, was ging euch gerade durch den Kopf? Wart ihr nicht irritiert? Ich sage, ich lese den Predigttext und dann fange ich mit dem Märchen von Schneewittchen an. Ist schon noch ein merkwürdiger Einstieg, nicht wahr? In eine Predigt so anzufangen. Aber wisst ihr, so muss sich der Philemon gefühlt haben, als er in der Situation stand. Da kommen Boten von Paulus, von dem, der ihm selber geistlicher Vater geworden ist, und bringen einen Brief. Und unter den Überbringern des Briefes entdeckt er einen, nämlich einen seiner Sklaven, der ihm weggelaufen ist. Und als ob das nicht schon Schock genug ist, was macht der denn hier? Der wagt sich mir unter die Augen zu treten, kriegt er dann noch so einen Brief, in dem Paulus ihn bittet, mit ihm ganz anders umzugehen, als er es vielleicht wollte. Und vielleicht konnten wir das ein bisschen nachvollziehen, wie irritiert der Philemon gewesen sein muss, als er die Worte gelesen hat. Und jetzt lese ich uns die Worte aus dem Brief des Philemon ab Kapitel 8. Darum, sagt Paulus dem Philemon, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich gehört, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich mich befinde, nämlich als der alte Paulus, ein alter Mann und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in meiner Gefangenschaft, die ich um des Evangeliums willen habe. Aber ohne deine Einwilligung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum für eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es dir erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du dich mir selbst schuldest. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du für jeden heute Morgen was parat hast. Und ich bitte dich, öffne uns die Herzen, die Ohren, die Köpfe für deine gute Botschaft. Herr Jesus Christus, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir stellen uns das mal vor. Damals, Sklaverei etwas völlig Normales. Ein Großteil der Bevölkerung waren Sklaven. Und vielleicht auch zur Korrektur, die Sklaverei hat sich sehr vielfältig dargestellt. Also wir denken oft, wenn wir das Wort Sklave hören, an die Sklaverei, die wir in Nordamerika und in der Karibik hatten im 17. und 18. bis ins 19. Jahrhundert hinein. Also so die afrikanischen Sklaven, die auf den Baumwollplantagen und Zuckerrohrplantagen geschuftet haben, bis sie tot umgefallen sind, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Sklaverei, gegen die sich unter anderem William Wilberforce massiv eingesetzt hat, die abzuschaffen. Die Sklaverei im Römischen Reich sah durchaus anders aus. Eben, es war in dem Sinne völlig normal, dass es Sklaven gab. Die Gesellschaft funktionierte nur, weil es Sklaven gab. Die haben sämtliche schweren Arbeiten verrichtet. Aber es gab alle möglichen Kategorien von Sklaven. Sklaven waren natürlich in erster Linie Besitz ihres Herrn, so wie halt der Kleiderschrank oder die neue Villa auf dem Lande. Aber der Bildungsstand der Sklaven und der Nutzen der Sklaven war sehr unterschiedlich. Es gab Haussklaven, die waren gebildet, also wir müssen uns auch vorstellen, wo kamen die Sklaven her, die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die waren meistens, also entweder sind sie Opfer der Armut geworden, dass sie sich und ihre Familien verkaufen mussten, um ihre Schulden zu bezahlen, oder was viel häufiger war, sie waren Kriegsopfer. Und die Alternative wäre gewesen, dass man irgendwo in Gefangenschaft landet oder hingerichtet wird. Und je nachdem, gegen welche Völker man Krieg geführt hat, und je nachdem, wen man gefangen hat, war halt auch der Bildungsstand der Sklaven. Wenn du da natürlich einen thrakischen Fürsten oder einen germanischen Fürsten hattest als Sklaven, als irgendwo römischer Senatsmitsitzer, dann hatte der natürlich entsprechende Bildung und Manieren und den hast du jetzt auch nicht aufs Feld geschickt. Sondern die Sklaven hatten auch die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten, bis hin, dass viele Sklaven sehr angesehen waren. Und ein Herr wäre schön dumm gewesen, seinen Sklaven schlecht zu behandeln, wenn der seine gesamte Wirtschaft verwaltet. Also da haben wir fast schon ein Angestelltenverhältnis. Natürlich immer mit der Einschränkung, dass der Sklave nicht sagen kann, ich kündige, ich habe einen besseren Job gefunden. Also der Besitz blieb, aber doch war die Sklaverei sehr vielschichtig. Und gerade die Haussklaven, denen ging es besser. Also einem normalen Sklaven wurde immer das Negativschicksal vor Augen gestellt, wenn du nicht hörst, wenn du dich auflehnst, wenn du nicht deinen Pflichten nachkommst, dann kommst du auf die Galeeren oder in die Bergwerke. Und das war gleichbedeutend mit einem Todesurteil, weil dort haben die Leute gearbeitet, bis sie tot umgefallen sind. Und sonst hattest du halt Feldsklaven, die den Tag über, also praktisch in dem Sinne Landarbeiter, die einfach den Tag über auf dem Feld waren, sie wurden voll versorgt. Und je nachdem hat der Besitzer meistens auch darauf geachtet, dass sie gut versorgt wurden. Weil was will ich mit jemandem, der so schmächtig ist wie ich, der kann nicht wirklich Feldarbeit leisten. Ne? Die mussten ja auch kräftig sein, die brauchten Kraft. Weil wenn die sich nicht gut um meine Felder kümmern, ist meine Ernte schlecht, dann wird mein Reichtum kleiner. Also es war schon auch so die Investitionsidee und ich kümmere mich um meinen Besitz, damit er an Wert erhält. Und eben dann bis zu den Haussklaven, die teilweise ihrem Herrn alles abgenommen haben. Also wir wissen von Sklaven, die haben auch den Siegelring ihres Herrn geführt. Die haben für den neue Immobilien gekauft, neue Ländereien. Die haben sich um die Anschaffung von neuen Sklaven für irgendwelche Arbeitsbereiche gekümmert. Und die waren gleichgestellt mit ihrem Herrn. Und oft ging es dann auch so weit, dass die Herren ihre Sklaven freigelassen haben oder dass Sklaven sich auch freikaufen konnten, weil ein Sklave hatte nach römischem Recht durchaus auch das Anrecht, ein Taschengeld auf die Seite zu legen. Das heißt, wenn er irgendwo zu Geld kam, weil ihm der Herr ein Trinkgeld gegeben hat oder was auch immer, eine Bonuszahlung am Ende des Jahres wegen guter Arbeit, was weiß ich was, sowas gab es durchaus, dann konnte er sich ein kleines Vermögen ansparen und konnte sich freikaufen. Und der Herr durfte es ihm nicht verweigern. Das heißt, wenn der Sklave kommt, sagt, ich will mich freikaufen, hier ist, also, oder er praktisch vorher klärt, was ist mein Wert, und dann sagt, ich bezahle das, ich möchte frei sein, dann konnte der Herr nicht sagen, nee, das geht nicht. Dann konnte nämlich der Sklave, hatte durchaus das Recht, auch zum Richter zu gehen und das einzuklagen, zu sagen, hier, ich habe einen fairen Preis geboten, der Herr hat es mit mir abgemacht vor Zeugen, und dann war, okay, gut, dann wirst du freigelassen. Eben auf der anderen Seite durfte er ihn natürlich auch behandeln wie ein Stück Besitz der Herr. Also es war natürlich trotzdem kein Zuckerschlecken, sei es jetzt in einer ähnlichen Parallelität vielleicht wie bei Onkel Toms Hütte, dass man einen guten Besitzer hat, der aufgrund wirtschaftlicher Not gezwungen ist, dich zu verkaufen, weil du ihm gehörst und er dich zu Geld machen muss, weil er halt pleite ist. Also sowas gab es durchaus auch. Aber da zeigt sich uns einfach ein vielschichtiges Bild von Sklaverei im alten Rom. Wir wissen nicht, welche Funktion der Onesimus hatte, ob der ein einfacher Feldsklave war oder ob der schon ein Haussklave war, Verwaltungsaufgaben hatte. Eventuell war das schon ein besser gestellter Sklave, deswegen konnte er wahrscheinlich auch dem Paulus im Gefängnis dienen. Und dieser ist durchgebrannt, landet irgendwie durch Irrungen und Wirrungen bei Paulus in Rom. Sam, du hast ja gesagt, ne, warum geht er nach Rom? Ja, keine Ahnung. Also es hatte schon was so, das war ja die Zentrale der Polizei, aber gleichzeitig war Rom halt auch Weltstadt. Da bist du nicht aufgefallen. Wenn er sich irgendwo auf dem Land versteckt hätte oder irgendwas, dann wäre es sofort aufgefallen. Ich meine, Rom war die größte Stadt des Römischen Reiches. Da liefen alle Arten von Leuten rum. Alle Stände, Arme, Reiche, Freie, Sklaven. Da liefen alle Hautfarben rum. Von ganz dunkel bis ganz hell. Alles da. Da fällt es natürlich auch viel weniger auf. Keine Ahnung, wo der herkam, wissen wir ja auch nicht. Und der kommt zum Glauben und Paulus schickt ihn zurück zu seinem Herrn. Und ich finde es unglaublich, wie der Paulus dem Philemon begegnet. Mit welcher Herzenshaltung und mit welcher Demut. Wir kennen Paulus als den, der in Autorität auftritt. Der sagt, ich gebiete aber, oder bei euch in der Gemeinde läuft es chaotisch, da muss Struktur rein, das geht so nicht. Gott ist doch ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Oder ich gebiete, ich weise an, handle, mach. Aber hier verzichtet er darauf. Er schreibt einen persönlichen Brief. Ich habe es in der ersten Predigt schon gesagt, er verzichtet auf seine Anrede als Apostel. Er sagt, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Und hier auch, er steigt ein, indem er sagt, also in der Fürsprache, also abgesehen davon, dass es mega geschickt ist, ne, dass er zuerst den Philemon lobt. Das haben wir letzten Sonntag uns damit beschäftigt. Welche Person war Philemon? Wie hat er der Gemeinde gedient? Was hat Gott durch ihn gewirkt? Und so steigt er ein, indem er dem Philemon sagt, hey, ich habe dich von Herzen lieb. Ich weiß deinen Dienst zu schätzen. Es ist unglaublich, wie weich und weit dein Herz für die Gemeinde Jesu ist. Das ist der Hammer. Und dann sagt er, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich gehört, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Mann Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Auch hier wieder, er steigt ein mit dem, ich weiß, also er knüpft an bei dem, ich weiß, dass du ein weiches Herz hast. Ich weiß, was du tust für die Gemeinde, wie wichtig dir jeder einzelne Christ ist, weil du für jeden Einzelnen, wie es in den Versen vorher heißt, Glauben und tatkräftige Liebe hast. Und weil ich das weiß, bitte ich dich. Aber ich könnte dir gebieten, weil ich bin ein Apostel, ich habe Autorität. Ich könnte dir knallhart um die Ohren hauen, was die Wahrheit ist, aber ich mache es nicht. Und nochmal, er geht noch mehr zurück. Ja, ich sag nicht mal, dass ich dich als Apostel darum bitte, sondern ich bitte dich als ein alter, gefangener Mann. Er verzichtet auf sämtliche Privilegien. Er baut in keinster Weise Druck auf Philemon, obwohl er es könnte. Er nimmt sich völlig zurück. Und dann geht er praktisch fast schon bildlich auf die Knie vor diesem Mann. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Und auch hier, finde ich, wird unglaublich deutlich, wie stark das Herz von Paulus bewegt ist. Ich bitte dich für mein Kind. Onesimus ist nicht irgendjemand, das ist ein Sklave, aber er sieht ihn nicht als den entlaufenen Sklaven, der keine Rechte hat, der bestraft gehört oder was auch immer. Mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Also das heißt, wir kriegen hier die Information mit, dass Onesimus durch Paulus verwendet immer das Bild der Kinder, wenn es um den Glauben geht, dass Onesimus durch Paulus zu Jesus Christus gefunden hat. Deswegen ist es sein Kind. Er hat es gezeugt. Er sieht ihn als Sohn an, weil er sagt, ja, ich durfte ihn zu Jesus Christus führen. Und dieser Mensch ist mir unglaublich kostbar. Und dann eben dieses wunderbare Wortspiel, was sich auch durch den ganzen Text zieht, eben Onesimus, der Nützliche. Der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. nach all dem, was er aufzählt, er appelliert an die Liebe und dann sagt er aber auch ganz klar, ich sende ihn dir zurück. Und er war dir unnütz. Also Paulus in seinem Überschwang der Liebe für Onesimus geht er nicht einfach so über die Schuld hinweg. Er nennt die Dinge beim Namen. Ja, er war dir unnütz. Er ist dir entlaufen. Und ich sende ihn dir zurück, weil das ist der richtige Weg. Das muss ich tun, dazu bin ich verpflichtet. Und ich mache es auch. Das ist dem Gesetz entsprechend. Aber dann die Wende. Du aber, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Also Paulus sagt, er ist mir nützlich geworden. Er ist nicht mehr der Unnütze, sondern er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Er hat mir große, riesige Dienste erwiesen. Und doch trenne ich mich von ihm, obwohl mein Herz an ihm hängt. Ich gebe ihn dir zurück, aber es ist mein Anliegen, dass du ihn so aufnimmst, als würde ich selber kommen. Als wäre er ich. Nur kurz die groben Linien des Textes, wie er weitergeht. Eben er sagt, ich möchte ihn behalten, aber ich will keine Wohltat von dir erzwingen. Deswegen schicke ich ihn zurück, ohne deine Zustimmung möchte ich das nicht. Aber eigentlich ist meine Bitte, dass du ihn mir wieder zurückschickst, sozusagen eine Überweisung. Er ist dein Eigentum, aber bitte überschreibe ihn mir, damit er mir weiterhin dient, und zwar an deiner Stelle. Weil ich weiß, das ist auch wieder ein Anknüpfen an der Versen vorher, die wir letzten Sonntag gehört haben, weil ich weiß, dass dein Herz mit allen Heiligen ist und du jedem Christen Gutes tun möchtest. Du hast jetzt die Möglichkeit, mir Gutes zu tun, indem du mir deinen Sklaven schenkst. Damit er mir an deiner Stelle dient. Und er appelliert dort einfach auch wieder an das weiche Herz von Philemon. Und er geht dann darauf ein, dass er sagt, hey, das, was passiert, ist kein Zufall. Sondern du wurdest von deinem Sklaven getrennt, damit du jetzt einen Bruder im Herrn wiederbekommst. Und das ist doch viel kostbarer, weil was nützt es dir, wenn du einen Sklaven wiederbekommst, der halt wieder arbeiten geht, aber jetzt hast du jemanden, mit dem du das Wertvollste im Leben teilen kannst, deinen Glauben. Mit dem du innige Gemeinschaft haben kannst. In einer Art und Weise, wie es mit keinem Menschen geht, der nicht den Glauben teilt. Und deswegen sagt er, hey, bitte nimm ihn auf als geliebten Bruder. Und dann wieder der Bezug, nimm ihn auf für mich selbst. Und dann geht er sogar noch so weit und sagt, ja, er geht davon aus, dass er sicher Schaden verursacht hat. Zum einen durch seine Abwesenheit, weil er muss ja irgendwie ersetzt werden. Zum anderen sicher auch, weil er für seine Reisekasse da vielleicht das eine oder andere hat auch mitgehen lassen. Und er sagt Paulus, hey, ich werde das bezahlen. Also auch dort, er lässt das Unrecht nicht stehen. Und er sagt, ich bin bereit, es auszubügeln. Stell es mir in Rechnung. Ich schreibe es mit eigener Hand, damit du siehst, ich meine das ernst. Also er gibt einen Schuldbrief und sagt, hier ist der Blankoscheck für Onesimus, trag die Summe ein, ich zahle das. Kein Problem. Und er sagt auch wieder, Bruder, lass mich von dir nutzen, also auch wieder das spannende Wortspiel mit dem Nutzen, ne? Lass mich von dir Nutzen haben, stärke mein Herz im Herrn. Und im Vertrauen auf dein Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Er kennt den Philemon, der setzt es voraus. Das ist vielleicht einfach so die große Linie. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es mega schwer, Schwerpunkte in diesem Text zu setzen, weil so viel drin ist. Und ich habe sehr mit mir gekämpft, wo ich ansetze. Und ich möchte ansetzen an dem Punkt, die Bibel sagt uns, dass uns überall im Wort Gottes Jesus Christus begegnet. Und mit dieser Brille möchte ich eintauchen in diesen Text. Paulus ist hier wie eine Schablone für Jesus Christus. Er handelt, so wie Jesus an uns handelt. Und wir sind der Onesimus. Wir sind geschaffen von Gott, dem Allmächtigen, als die Nützlichen. Das heißt zum einen, dass du und ich begabt sind. Es gibt niemanden hier in diesem Raum, der unbegabt ist. Auch wenn wir mega gut darin sind, unsere Defizite zu sehen. Ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht. Und wenn ich was kann, dann kann der es garantiert 100-mal besser. Also ist es nichts wert, was ich kann. Weil wozu soll ich es machen, wenn es jemand besser kann als ich? Aber hier wird uns vor Augen gestellt, hey, du und ich, wir sind als Nützliche geschaffen. Du schwebst nicht im luftleeren Raum, sondern du bist begabt und talentiert. Warum? Weil Gott ein kreativer Gott ist. Der macht nicht irgendwelche Kunstwerke, wo man nichts mit anfangen kann. So im Sinne von, ist das Kunst oder kann das weg? sondern da steckt Schönheit drin, Liebe zum Detail. Und er hat dich genauso gemacht, wie du sein sollst. Auch wenn du dich vielleicht ärgerst und sagst, aber ich möchte so gerne intellektuell stärker sein. Ich möchte so gerne nicht zwei linke Hände haben, sondern zwei rechte Hände. Ich möchte so gerne eine kleinere Nase oder einen schmaleren Bauch oder was auch immer. Ich möchte so gerne anders sein. Nein, aber Gott hat dich so gemacht. So bist du der Nützliche, die Nützliche. Das ist das Erste, was uns hier aufleuchtet. Wir sind der Onesimus. Das Zweite, was uns aufleuchtet in diesem Text in Bezug auf Jesus Christus, ist, wir sind alle unnütz geworden. Weil du bist begabt und Gott hat dich begabt, damit du deine Gaben einsetzt in der Welt. Dass du für die anderen zum Nützlichen wirst. Weil das ist der Gedanke Gottes. Herrschaft im biblischen Sinne heißt, für den anderen da sein. Einen Rahmen schaffen, in dem der andere sich ausleben kann. Damit der explodieren kann mit seiner Gabenvielfalt. Dass du ihm dabei unterstützt, ihm unter die Arme greifst. Und das alles, damit Gott verherrlicht wird. Wisst ihr, wenn jeder von uns durch die anderen unterstützt, seine Gaben entfaltet, wie so ein Blumenstrauß, der so aus so einer Aufziehbox rausspringt, oder so ein Tischfeuerwerk. Weißt du, da zündest du an und dann fliegt ganz viel buntes Glitterzeug rum. Das ist das, was Gott sich vorstellt. So soll miteinander Leben gestaltet sein. Warum? Ja, weil wenn die anderen sehen, meine Güte, was da alles für buntes Zeug bei dem rauskommt aus seinem Leben, da sprudelt's über. Dann können sie sagen, meine Güte, der hat echt, also der diesen Menschen geschaffen hat, wie kreativ und großartig muss der sein, wenn aus diesem Geschöpf, aus dem Kunstwerk, wenn das schon so toll ist, wie toll muss der Künstler sein? Und alles dient dazu zur Ehre Gottes, dass die Menschen uns anschauen, das Leben deines Mitmenschen anschauen und sagen, so einen großen Gott haben wir. Der hat so viel in dich hineingelegt und in mich. Ist das nicht genial? Halleluja, wunderbar, so schön. Und dann kommt das Unnütze, dass wir nicht so leben. Wir leben nicht zur Ehre Gottes. Weil ganz ehrlich, es ist uns doch scheißegal. Das geht uns doch am allerwertesten vorbei. Wir sind wie der Onesimus. Ich bin doch kein Sklave. Ich lasse mir doch nicht befehlen, was ich machen soll. Ich entscheide, wann ich was mache. Ich will mein eigener Herr sein. Ich laufe weg. Gott, du kannst mich mal gern haben. Ich gestalte mein Leben, wie ich es für richtig halte. Und ich setze meine Gaben ein, damit ich gut dastehe. Ist mir doch egal, ob die anderen nicht zur Entfaltung kommen. Hauptsache, die Leute sehen, wie toll ich bin. Ne? Ah, ich kann das und ich bin so toll und ich habe Erfolg. Schön. Und darin wären wir alle unnütz, weil wir uns um uns selber drehen. Wir von Gott weglaufen. Und dann kommt dort die Liebe Jesu hinein, wie bei Paulus. Paulus hier ein Bild auf Jesus Christus hin. Gott hätte die Möglichkeit, uns zu begegnen, zu sagen, du bist ein Unnützer. Du bist ein entlaufener Sklave. Du hast nicht das getan, was du tun solltest. Und jetzt bestrafe ich dich dafür. Und wir könnten nicht mal was sagen, weil wir hätten es verdient. Es wäre gerecht. Aber Gott geht einen anderen Weg. Er macht es wie Paulus. Er investiert sich in uns. Christus, der allmächtige Gott, wird selber Mensch. Er wird selber ein Sklave, ein Diener. Und er dient uns. Er begegnet uns und er sagt, ich kenne dein Potenzial und ich weiß auch um deine Vergangenheit. Der schweigt nicht. Also Jesus ist jetzt nicht so der liebe Gott, ne, der so, ja, ich drücke mal ein Auge zu, vielleicht auch zwei und vielleicht noch drei Hühneraugen, dann passt das schon. Nein, Gott guckt genau hin. Und er legt den Finger auf die Wunden und sagt, schau auf dein Leben. Schau darauf, wie unnütz du bist. Aber trotzdem komme ich zu dir, weil ich dich liebe und weil ich dich verändern möchte. Ich möchte, dass du aus dieser Sklaverei des Egoismus befreit wirst. Ich möchte, dass du in Jesus zur Freiheit gelangst. Deswegen sendet Gott seinen einzigen Sohn. Johannes heißt es so schön, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er will uns nicht zurückhaben als Sklaven, sondern als Bruder und Schwester. Er will uns adoptieren als seine Kinder. Das heißt, wir kriegen sozusagen für unseren Ungehorsam eine Beförderung, indem wir nämlich Freiheit in ihm bekommen. Unglaublich, welcher Mensch würde das machen? Niemand. Welcher Gott käme auf die Idee, zu seinen Geschöpfen zu gehen, die sich von ihm abwenden, die ihn mit Füßen treten und ihn mit Liebe zu dienen? Das macht nur der Gott der Bibel. Es gibt niemand sonst, der sich so weit in den Staub herabbeugt und uns dient, der für uns zum Nützlichen wird, obwohl wir die Nützlichen für ihn sein sollten, der tauscht die Rollen. Das ist Evangelium, die gute Botschaft. Und das ist das, wie Paulus an Onesimus gehandelt hat. Der hat ihm klar gesagt, hey, pass auf, so geht das nicht. Ich meine, die gleichen Briefe, den Philemon-Brief wird ja überbracht von Timotheus und von Onesimus. Und gleichzeitig überbringt er auch den Kolosser- und den Epheserbrief. Und wo er dort auch klare Anweisungen gibt, zum Beispiel im Kolosser 3 heißt es, ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für die Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn ein ewiges Erbe empfangen werdet, denn er dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten und Sklaven das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also Paulus nimmt auch da kein Blatt vor den Mund. Eben, das entsteht in der Zeit, als er den Onesimus neben sich sitzen hat, den entlaufenen Sklaven, formuliert er diese Sätze. Also für ihn ist völlig klar, das ist nicht gut gelaufen. Das ist völlig falsch, weil so sollte es eigentlich sein. Und doch investiert er sich, weil er weiß, dass Gott die Macht hat zu verändern, auch bei uns. Jesus hat die Macht, uns zu verändern. Er kann uns zu nützlichen Dienern machen. Und dann bleibt es aber nicht dabei. Der Paulus, der uns hier ein Bild auf Jesus ist, Jesus investiert sich in uns, er kommt zu uns, er dient uns und er möchte uns in die Nachfolge rufen. Und wenn du dann sagst, ja Herr, hier stehe ich in meiner Unfähigkeit und ich weiß, ich bin ein unnützer Knecht, ich bin ein entlaufener Sklave und ich verdiene es eigentlich nicht, dass du mich zu deinem Bruder, zu deiner Schwester erhebst, aber ich möchte gerne, dass du Veränderung gibst. Weil wer möchte schon gerne als unnützer Knecht durchs Leben gehen? Wer möchte gerne am Ende des Lebens eine Bilanz ziehen müssen und sagen, eigentlich war mein Leben völlig für den Allerwertesten? Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann, wenn du am Ende nichts hast, was bleibt und sagen musst, ich war unnütz. Was habe ich gebracht? Mein Geld kann ich nicht mitnehmen, meine Willen kann ich nicht mitnehmen, meine Erinnerungen kann ich auch nicht mitnehmen. Wie man so schön sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen, dann stehst du nackt und bloß vor deinem Gott. Und das ist doch das Krasseste und Traurigste, was möglich ist. Und dort kommt Jesus Christus hinein und sagt, ja, ich biete dir an, ich fülle dir deine Taschen, ich gebe dir das, was ich habe, meinen Reichtum, dass du nicht nackt und bloß dastehen musst, dass du auf dein Leben zurückschauen kannst und sagen kannst, Herr, du hast so viel Gutes geschenkt. Du hast geschenkt, dass ich so eine bunte Konfettikanone sein durfte und du hast geschenkt, dass ich andere Menschen das Umfeld schaffen konnte, dass sie auch bunte Konfettikanonen sein durften, dass Farbe und Schillerndes ins Leben kam, dass trister, grauer Alltag bunt wurde. Das fand ich auch so schön, wie Sam das vorhin gesagt hat. Wirklich, da wird das deutlich, wenn wir als Gemeinde in der Fülle Gottes unterwegs sind. Dann wird graues, trauriges, alltagslos, wird bunt, weil wir gemeinschaftlich Jesus hineinbringen. Und das ist das Angebot, dass wir uns auf die Knie werfen dürfen und sagen können, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Ich bin ein unnützer Knecht, aber du willst mir Fülle geben. Du hast es verheißen. Und ich bitte dich, verändere mein Leben. Nimm all das Unnütze weg und mach mich nützlich. Und dann bleibt es nicht dabei stehen. Viele Christen bleiben hier stehen, so nach dem Motto, ich bin bekehrt, habe eine Wiedergeburt, habe eine Gemeinde, Eintrittskarte in den Himmel gelöst. Wunderbar, wann fährt der Zug? Also eigentlich, ja gut, ich habe jetzt keinen Bock, noch so lange zu warten. Eine Stunde, 5 Tage, 5 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Kann ich nicht jetzt schon in den Himmel? Ist ja schon ein bisschen mühsam hier, ne? Die ganzen Leute, also wenn die Leute nicht wären, wäre das alles super. Aber das Blöde ist die Mitmenschen. Wenn die nicht wären, wäre das Leben Zuckerschlecken. Dann würde ich sagen, ja, Herr, ich warte, bis mein Zug in den Himmel fährt. So denken wir doch ganz oft als Christen. Aber Jesus bleibt nicht dabei stehen. Wenn er uns umgewandelt hat, wenn er gesagt hat, ja, du warst unnütz und ich mache dich zu einem nützlichen Werkzeug. Ich beschenke dich mit Liebe, mit Hingabe und ich fördere deine Talente, damit es nach außen getragen werden kann. Dann schickt er dich wieder zum Dienen. Wie der Paulus den Onesimus. Der schickt ihn an den Ort seines Verbrechens zurück. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wie unangenehm, wenn der Paulus sagt, du Onesimus, ich habe einen Job für dich. Der sagt, ja gerne, Paulus, du hast so viel investiert. Für dich mache ich alles. Ja, ich habe hier einen Brief für deinen Herrn Philemon, den darfst du überbringen. Dann wird ihm sicher auch, also werden ihm die Gesichtszüge entgleist sein. So, Entschuldigung, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich sende dich dahin, wo du unnütz geworden bist. Warum? Damit du Zeuge sein kannst von der Liebe Jesu. Und so auch bei uns, wenn wir die Fülle in Jesus haben, wenn er uns nützlich macht, dann will er uns nützlich machen für die Welt. Und das fängt meistens genau dort an, wo wir am größten versagt haben. Das sehen wir auch im Missionsbefehl. Was sagt Jesus den Jüngern? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Es fängt in Jerusalem an, dort, wo dich jeder kennt. Es ist so einfach, einen Auslandseinsatz zu machen, oder? Da kennt mich ja niemand. Da kann ich mich auf der Straße auch für Jesus zum Brot machen. Das ist völlig in Ordnung. Da spiele ich den Hampelmann für Jesus, weil danach bin ich weg. Und niemand sieht mich und niemand weiß es. Aber in meiner Familie, in meinem Arbeitsumfeld, in meiner Stadt, auweia, also wenn da vielleicht ein evangelistischer Einsatz ist, da gehe ich doch nicht mit, wenn mich Arbeitskollegen sehen. Die sprechen mich vielleicht an. Ha, warst du das da am Samstag in der Fußgängerzone in Zürich? Ich habe dich doch da gesehen. Du warst doch da mit so einem komischen Sekt unterwegs, oder? Oh, guck mal, da liegt was. Hast du schon probiert? Das ist ein mega leckerer Schoki. So. Bloß nicht, dass das irgendwie auf mich zurückfällt. Aber genau das will Jesus von uns. Er will uns zu Nützlichen machen in dem Umfeld, wo wir unnütz waren. Warum? Weil dort die Liebe und die Kraft Gottes sichtbar wird. Wo sonst, wenn ich an dem Ort deines größten Versagens, kann die noch größere Veränderungskraft Gottes sichtbar werden? Wenn deine Familie merkt, wenn deine Arbeitskollegen, deine Freunde merken, hey, irgendwas ist bei dem anders. Ich meine, gerade die Menschen, die uns gut kennen, die wissen genau, wo wir unnütz sind. Die wissen genau, wovor wir uns am liebsten drücken. Die kennen unsere größten Schwächen. Und wenn wir denen begegnen in der Getragenheit Jesu und sagen können, ja, hier stehe ich, ich bin ein Vollpfosten und ich mache so vieles falsch und ich weiß, ich bin dir gegenüber schuldig geworden und ich weiß, ich bin mega schlecht, weil ich dieses und jenes und welches nicht tue und es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung und ich möchte dort gerne dazulernen. Ich bin dankbar, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, wenn du mich auf Fehler hinweist und wenn wir sie aufnehmen und ins Gebet nehmen und sagen, Herr, du weißt um mein Unnützsein. Bitte mache mich zu einem Onesimus, lass mich nützlich werden. Und wenn du sagst, das kann ich nicht, ich will nicht zu Philemon zurück, weil dafür habe ich zu viel Stolz. Dafür bin ich vielleicht auch zu tief verletzt oder ich habe viel zu große Angst vor dem, was passiert, weil Blöße macht verletzlich. Und was ist, wenn der andere es ausnutzt, wenn ich halt keinen Philemon habe, der ein weiches Herz hat, sondern so ein kleiner Diktator mit hartem Herzen und stahlharter Faust, der dann so richtig schön so reindrückt und buttert. Aha, ja, ich wusste genau, dass du das nicht kannst. Du bist halt unnütz, das habe ich schon immer gesagt. War ja klar und jetzt kommst du hier angekrochen. Kannst du knicken. Viel Spaß noch. Ich streue noch so ein bisschen Salz drüber in die Wunden, noch ein bisschen Pfeffer dekorieren, so wunderbar. Viel Spaß damit. Ist ja nicht mein Problem. Ja, das kann passieren, aber auch dort sind wir getragen von Jesus Christus. Er trägt uns. Er macht uns zum Nützlichen. Und wir können sagen, Herr, ich habe es versucht. Den Rest musst du machen. Und wir dürfen auch sagen, Herr, ich kann nicht gehen. Ich habe zu große Angst. Und auch dann hat Jesus ein weiches Herz und investiert in uns und er verändert uns. Wir dürfen auf die Knie gehen und bitten, Herr, überwinde meinen Stolz, meine Angst, meine Verletzlichkeit. Weil ich kann nicht gehen. Ich kann Philemon nicht mehr unter die Augen treten. Ich war ja unnütz. Das ist das Wunderbare des Evangeliums. Und schlussendlich haben wir die feste Zusage, dass es bei uns so werden wird, wie bei Philemon, bei Onesimus und Paulus. Denn sie bilden uns hier ein Bild ab. Sie zeigen uns, wie Christus ist. Er sendet uns als Christen in die Gemeinschaft der Welt. Er sendet uns und er setzt uns als Boten der Liebe ein. Er macht uns zu nützlichen Menschen, nicht weil wir plötzlich anders sind und nützlich. Nein, weil seine Kraft präsent ist, weil er an unserer Seite geht. Auch hier wieder bei Paulus und Onesimus, immer und immer wieder betont Paulus, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz, behandle ihn wie mich selbst. Und das auch bei uns, wenn Jesus uns in die Nachfolge gerufen hat, wenn Jesus uns verändert und uns zu Nützlichen, zu Onesimusen macht, dann haben wir die volle Autorität Jesu. Und dann steht nicht mehr der kleine Frederik da, wenn er irgendwie Zeugnis geben soll, sondern dann ist Jesus Christus da. Paulus verwendet das großartige Wort im 2. Korinther, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Dann haben wir genauso ein Sendschreiben mit uns, dass ich nicht als armer Onesimus dastehe, der entlaufene Sklave, der nichts hat, sondern ich habe die Fülle eines Apostel Paulus hinter mir und bei uns noch viel mehr. Wir haben die Fülle des lebendigen Gottes hinter uns. Er ist präsent. Er sagt, ich gehe mit dir. Er kann Menschenherzen bewegen und er schenkt es, dass Menschen bewegt werden durch unser Zeugnis. Das musst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Aber er kann es. Das ist Evangelium. Wir als Onesimus entlaufen, unnütz geworden. Die Liebe Gottes, die sich in uns investiert und uns verändern möchte, uns überwindet und uns nützlich werden lässt und die uns sendet als Nützliche und als Stellvertreter an Christi Stadt. Das ist die wunderbare Botschaft unseres Textes. Ich möchte mit uns beten und den Segen sprechen über diesen Sonntag und die Woche. Und ich möchte bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, du weißt um unser Versagen. Herr, du weißt, dass du uns als Nützliche geschaffen hast. Du weißt um unser Unnützsein, um unser Drehen um uns selber. Herr Jesus Christus, und ich danke dir von Herzen, dass du das durchbrechen kannst, durchbrochen hast und durchbrichst. Wirke du heute Morgen und in der kommenden Woche an unseren Herzen. Zeige uns auf, wo wir unnütz sind, damit wir umkehren. Mach unsere Herzen weich, dass wir vor dir niederfallen und sehen, wie viel du uns schenken willst. Verändere du uns. Und sende du uns an die Stellen, wo wir unnütz waren, damit wir deine Macht demonstrieren können, dass Menschen durch uns sehen, dass du Kraft hast, aus unnützen Idioten Werkzeuge der Liebe Gottes zu machen. Herr, ich bitte dich um deinen Segen für uns alle. Du weißt, das klingt oft so leicht und am Sonntag kann man es so leicht mitnehmen und dann kommt die Woche und wir fallen ins Loch. Danke, dass du uns begleitest und dass du geduldig bist, dass du dich in uns investierst, wenn wir versagen. Der Herr segne dich und er beschütze dich. Der Herr wende sein Angesicht dir freundlich zu und er leite deine Wege. Es segne dich, Gott, der Vater, der dich wunderbar gemacht hat, voller Gaben und Talente. Es segne dich, Gott, der Sohn, der sich in dich investiert, um dich zu verändern. Und es segne dich, Gott, der Heilige Geist, der dich führt und stärkt an dem Ort, wo du sein Zeuge sein darfst. So sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, sei mit uns allen. Amen.